Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Ich bin bei Angela Schippmann und Hans-Jürgen Sørensen-Petersen zu Gast. Sørensen-Petersen? Sie ahnen, wo in Deutschland ich mich befinde. Hoch im Norden in Lappö. Bei einem Tarotkurs, den Angela besuchte, sagte der Lehrer so nebenbei: In Indien gibt es einen Meister, der die reine göttliche Liebe ist. Da war es um Angela getan. Da muss ich hin, sagte sie. Egal, mit oder ohne Hans-Jürgen, da muss ich hin. Darum soll es heute gehen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Angela, ich fange jetzt mit dir an. Seit wann kennst du Sai Baba und wie kam es dazu?
Ich habe mich zu einem Tarotkurs angemeldet. Und der Lehrer, der sagte irgendwie so nebenbei, in Indien gibt es einen Meister, der ist die reine göttliche Liebe.
Das berührt dich jetzt noch, ne?
Ach, da sind bei mir sämtliche Dämme gebrochen. Da gab es irgendwie kein Halten mehr. Das hat mich so berührt. Ich hatte eine Arbeitskollegin, mit der habe ich drüber gesprochen und die fühlte sich gleich auch angespielt. Das war diese reine Liebe, die göttliche Liebe, es hat mich so berührt. Und dann habe ich einen Kundenberater kennengelernt. Wo war der denn noch?
In einer Esoterikabteilung.
In einer Esoterikabteilung. Ich bin in einen Esoterikladen gegangen. Und der hat mir irgendwie gesagt, dass es einen Meister gibt in Indien, der heißt Sai Baba. Und ich hatte das Gefühl, dass Baba mich rief. Und dann habe ich meine Kollegin, also meine Freundin, überredet, zu Seminaren von diesem Kundenberater zu gehen.
Ich habe gar nicht gefragt, in welchem Jahre das war.
Oh, das weiß ich nicht mehr.
1992. Ich habe von Angela gehört, dass es den da gibt. Und daraufhin hat mich das sehr neugierig gemacht. Ich habe immer schon darauf gewartet, dass nach Jesus wir nochmal eine neue Chance bekommen würden, dass es nicht alles gewesen sein konnte. Und ich habe immer darauf gewartet, dass es noch eine Reinkarnation von Jesus geben würde. Und durch die ganzen Wunder, die ich auch bei meinen Recherchen dann festgestellt habe, habe ich eine Parallele zu Jesus gesehen.
Also du hast auch schon an an Wiedergeburt geglaubt?
Ich habe schon immer daran geglaubt. Und ich habe immer darauf gewartet, dass wir die zweite Chance kriegen, nachdem wir Jesus getötet haben.
Was für eine Chance, was meinst du?
Dass das nicht alles gewesen sein konnte. In dem Glaubensbekenntnis, das heißt, sitzen zu Rechten Gottes, von dann erkommen wir zu richten die Lebendigen und die Toten. Und deswegen habe ich darauf gewartet, dass er zurückkommen würde. Und ich habe Sai Baba als Reinkarnation von Jesus Christus angesehen. Und das hat mich dann neugierig gemacht und hat mich dann auch ermutigt, Kontakt zu ihm aufzunehmen.
Ich habe dann Seminare besucht mit meiner Freundin zusammen. Ja, und dann war es eben für mich klar, dass ich nach Indien muss. Und dann habe ich zu Hans-Jürgen gesagt, also ich fliege nach Indien mit Maike. Du kannst mitkommen oder nicht. Ich fliege auch ohne dich. Ich muss dahin.
Und was hat er gesagt?
Ja, ich habe dann nachher mich überzeugen lassen. Und das hat mich aber auch gewundert, weil ich Angela vorher in Erinnerung hatte. Ich kam in diese Familie rein. Sie und ihre beiden Töchter haben mich jedes Mal, wenn ich irgendwas über Gott oder Jesus oder sonst irgendwas niedergeschrien, die waren also vollkommen atheistisch. Und diese 100 Grad, 180 Grad Wandel hat mich dann überrascht. Ich konnte endlich meine Religiosität auch wieder ausleben, die ich immer nur im Verborgenen hatte. Und dann habe ich mich natürlich ganz schnell auch bereit erklärt, nach Indien zu fahren.
Und dann hat er gesagt, dann komme ich mit.
Na klar, man kann doch seine Frau nicht ganz alleine nach Indien fahren lassen.
Ich hatte keine Angst. Ich wäre auch ohne ihn geflogen. Ne? Also ich musste dahin.
Super. So. Okay, also er ist mitgeflogen. Was ist denn da in den Seminaren erzählt worden, dass du so gesagt hast, da muss ich jetzt hin?
Das kann ich dir nicht mehr sagen. Es hat mich einfach nur überzeugt. Mich hat es von Anfang an überzeugt, nicht?
Okay, dann der Flug nach Indien. Also damals denn noch über Bombay wahrscheinlich. Kulturschock nach Indien.
Ja, die Hitze alleine war schon ein Kulturschock, nicht? Die Hitze und dann diese vielen Menschen und überhaupt, also Wahnsinn. Ja.
Wenn man denn in Bombay ankam, musste man ja durch die Slums fahren mit dem Bus zu dem anderen Flughafen.
Ja.
Das kennen wir hier oben ja nicht, ne?
Nee. Mich hat das auch alles nicht. Ich wollte einfach nur dahin. Mich hat nichts abgehalten.
Ich kannte das vom Erzählen und auch von einigen Bildern, dass da die Kühe ja auch heilig sind und dann auch Verkehrsteilnehmer sind, wie die Menschen auch. Und dass darauf auch Rücksicht genommen wird und das in Natur zu erleben, das war also natürlich schon überwältigend und so. Die Armut und so weiter hat mich natürlich auch sehr berührt, muss ich ehrlich sagen. Gerade in den Slums in Bombay, das war ja also kaum mit anzusehen. Da blutete einem das Herz ja nicht. Man musste sich erstmal daran gewöhnen, an diese Armut, in diesen Mengen von Menschen, die von Armut betroffen sind. Das ist ziemlich erschütternd, das Ganze, ne?
Und dann ging's nach Puttaparthi?
Also die Fahrt dahin.
Von Bangalore mit dem Taxi nach Puttaparthi. Vor allen Dingen, als es noch durch Bangalore selbst durchging, mit dem großen Verkehr in Bangalore, wo dann auch alles durcheinander, wie die Ameisen, alles trotzdem alles funktionierte, weil die alle nicht wie hier in Deutschland gegeneinander gefahren sind, sondern miteinander gefahren, sich gegenseitig geholfen haben beim Fahren. Ist auch meistens noch die Seitenscheiben von den Autos sind runtergekurbelt, werden auch noch Handzeichen gegeben. Zu Anfang war es also haarsträubend, wenn der Taxifahrer zum Überholen ansetzte und von vorne ein riesiger LKW uns entgegenkam. Das war also so, dass Norbert, unser Bekannter, mit dem wir zusammen das Taxi teilten, sich deswegen nach hinten setzte. Er hielt es also nervlich gar nicht durch. Er hat sich da tiefer versteckt im Taxi. Der konnte das gar nicht mit ansehen. Aber da passieren weniger Unfälle, weil die miteinander fahren. Und das Hupen dazu diente zur Verständigung. Hier in Deutschland wird gehupt, wenn jemand schimpft oder sonst irgendwas oder böse ist. Da ist es so, jemand hupt, der würde ihm helfen. Ne?
Das ist aber schön gesagt.
Ja.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren.
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott.
Alle
Alle Wege, wenn sie nur gut sind, führen zu Gott. Gehe jeder den Seinen, gebe Gott ihm Kraft und Beharren. Sie nur gut sind, führen zu Gott.
Ankunft beim Ashram.
Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Das war alles so überwältigend.
Ich weiß, wir sind also mit einem befreundeten Ehepaar zusammen hingeflogen und erst zum Accommodation Office. Wurden wir dann erstmal untergebracht für 2 Tage lang im Chat, im Family Chat.
Erzähl mal für die Leute, die nicht wissen, was das ist, was ein Chat ist.
Der Chat ist eine große, lange Halle mit Schnüren oben von der Decke und wo dann alle sich dann mit Bettlaken ihr kleines Reich abgrenzen da. Und dann sind also 40, 50 Familien mindestens nebeneinander auf engstem Raum und liegen dann quasi auf der Erde am Fußboden und müssen sie dann sehen, wie sie dann auf dem Basar draußen irgendwie so eine Matte oder was ich da, so eine Grasmatte oder sonst irgendwas für eine Füllung ist, keine Ahnung.
Und wie war das so, hier aus dem komfortablen Norddeutschland dann so da auf der Erde liegen?
Das hat man eigentlich alles ganz vergessen. Man war so ergriffen, also die ganze Atmosphäre, die ganze Energie, die da ist, das war alles vollkommen nebensächlich. Man war also nicht mehr auf dieses ganze Äußerliche überhaupt nicht, dass einem das irgendwie gestört hat, sondern man hat nur immer die Zeit abgewartet, die man in der Nähe von Sai Baba sein konnte, seine Gegenwart sehen konnte, dass ihn von Weitem sehen konnte oder irgendwo dann. Die Hauptsache, das ist das ganze andere, diese ganze Bequemlichkeit, das war alles Nebensache.
Das hat mich alles nicht gestört. Ich wollte nur dahin und ich wollte nur zu Swami.
Wann warst du denn zum Darshan und hast Sai Baba das erste Mal gesehen?
Am ersten Tag, ne? Ja. Ja.
Erzähl.
Ja, also mich hat das umgehauen, weil ich so glücklich war, dass ich endlich da war und ihn sehen konnte. Also, mir war auch alles andere egal, dass das so heiß war und so unbequem war. Und
dass gesagt wurde, da ist Gott, das hatte ich nicht irritiert?
Das war für mich Gott. Das war für mich Gott.
Ja, bei mir war das also ist sowieso so, dass ich mich bestätigt fühlte. War genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Ja, du hattest ja auf die Rückkehr von Jesus gewartet, ne?
Genau,
ja.
Genau, so war das. Und dann war das also auch so, dass ich dann also auch dann immer seine Nähe gesucht habe. Damals war es ja auch ja noch ein bisschen anders. Da wurde jetzt die große Halle steht, wie heißt der Name?
Saikulwand.
Saikulwand-Halle steht, waren 1993 Palmen, auf denen die Affen kletterten und die Geckos krabbelten. und wir hielten uns dann gegen die Sonne, hielten Kissen über den Kopf.
Und gegen den Regen auch.
Hat zum Glück nicht geregnet. Naja, jedenfalls Mandir gab es ja schon immer und da war nur so eine Fläche vor dem Mandir. Da habe ich dann auch schon mit Norbert in der ersten Reihe gesessen und wir kamen dann direkt vorbei, hatte sogar meinen Fuß berührt. So eng war das damals noch so. Und wir sind immer zu Swami gefahren, weil wir immer eine Frage an Swami hatten. Eine Entscheidungshilfe haben wollten von Swami. Und in dem Jahr sind wir hingefahren, um Swami zu fragen, ob wir unbedingt heiraten müssen oder ob wir so zusammenleben dürfen. Naja, da haben wir uns eine Antwort drauf erhofft. Dann war das so, immer die Leine gezogen, dass ich immer gleich in der vordersten Reihe sitzen konnte.
Sag bloß, hätte ich auch gern gehabt.
Ständig.
Wie hast du denn das gemacht?
Mir war das richtig peinlich. Bin manchmal deswegen extra schon später zum Anleihen gegangen, um nicht immer in der ersten Reihe. Das war mir schon richtig unangenehm schon immer.
Das nützt aber nichts, ne? Egal wann man kam. Ne?
Ja, genau. Naja, war das dann auch wieder so, ich saß dann neben Norbert, gleich vorne an in der ersten Reihe. Und dann sehe ich mit einmal, wie Norbert seinen Trauring abnimmt, den zwischen beide Mittelfinger nimmt. Und als Swami vorbeigeht, höre ich ganz deutlich, nämlich auf jeden Eid, dass er zu Swami sagt, Swami, please bless my marriage ring. Und Swami geht 3 oder 4 Schritte weiter und dreht sich mit einmal um und sagt, I bless your marriage. Ja, dann ging er dann weiter, ja. Ich hatte auch noch vorher ein Paket Vibhuti und eine Japamala in der Hand, wo er seine Hand draufgelegt hat und die auch noch gesichtet hatte. So, und wir gehen dann gemeinsam zu unserer Unterkunft zurück und dann klopfe ich ihm auf die Schulter und ich sage, also du Glücklicher, segne also nicht dieses Metall von deinem Ring, sondern deine Ehe.
Und das wolltest du jetzt auch haben?
Na, pass mal auf. Und, und dann guckt er mich an, als wenn ich vom Mond gefallen wäre. Er hat ihm eine ganz andere Frage gestellt und hat auch eine ganz andere Antwort bekommen. Diese Antwort war nur für mich bestimmt. Swami hat meine Ehe gesegnet.
Die Bedeutung, dass wir nicht heiraten müssen, dass wir schon verheiratet sind.
Ach so, ihr seid bis heute nicht verheiratet. Ach, und das hat er gesegnet.
Ja, hat uns, unsere Gemeinschaft hat er gesegnet.
Alle haben immer uns beneidet und haben uns immer gefragt. Die waren also auch nicht verheiratet und wurden sie also immer getrennt. Da musste also die Mutter mit den Kindern ins Family-Chat und der Vater ins Männer-Chat. Und wir wurden von Anfang an, erst wurden wir ins Family-Chat zusammengesteckt und dann nachher mit Norbert und wir zusammen in den normales Unterkampf. Wir sind immer schon als festes Paar, als zusammengehöriges Paar behandelt worden. Und das andere mit dem Ring, das war also noch die Bestätigung, dass er unsere Ehe gehört. Denn die beiden sind inzwischen geschieden und naja.
Das war das, zusammen alles.
Ja. Das war also ein einziger Land für mich bestimmt.
Und es war euch auch gleich klar, dass er das so gemeint hatte?
Ja, das war, uns war total klar, dass wir nicht heiraten müssen. Gar keine Frage. Das hatte 2 Kinder und war Witwe. Nicht? Und ja, und er hat zu uns, zu Hans-Jürgen gesagt, I bless your marriage. Also das war die Antwort. Es ist alles in Ordnung.
Hast du denn auch immer in der ersten Reihe gesessen?
Oft, ja. Nicht immer, aber ja. Aber war auch nicht so wichtig.
Wenn man immer so weit vorne sitzt, hat man ja die Chance zu sagen, Swami, please interview?
Ja. Swami hat mich direkt immer angesprochen, where are you from und so. Und dann war es immer so, hatte ich dann diverse Mal von Germany gesagt. Da habe ich dann manchmal auch gedacht, das will er vielleicht gar nicht hören, da will er was anderes hören. I'm from God oder I'm from you oder irgendwie so, solche anderen Antworten habe ich dann auch zwischendurch mal gegeben. Und als er uns zum Interview gerufen hat, habe ich dann auch wieder Germany gesagt. Da habe ich gesagt, please go.
Und du hast gesehen, dass er aufgestanden ist und dahin gegangen?
Das erinnere ich nicht, das weiß ich nicht, ja?
Als ich da oben bin, da vor dem Mann, der dann da auftauchte, da in Leibesgröße, hat sie mich dann natürlich gesehen da, und ist sie dann auch aufgestanden. Und das eigentlich alle von den Sebadal, was sie wussten, alle Bescheid. Da hat sie also sofort in Windeseile rumgesprochen, überall wurde ich durchgewunken und alle haben mir gezeigt, wo ich lang bin. Keiner irgendwelche Fragen gestellt oder sonst irgendwas. Das wussten sofort alle, dass wir gemeint sind. Also, ne.
Weißt du noch irgendwas vom ersten Interview?
Ja, weiß ich. Also, erstmal war das so, da waren Leute aus verschiedenen Ländern da. Naja, und als ich dann sagte, von Germany, stellte er die Frage, where is Adolf Hitler? Und, ja.
Überraschende Frage, ne?
Überraschende Frage. Und dann sagte ich, he really died a long time ago. Und dann sagte er, really? Das war gerade so, auch in Deutschland jetzt mit den ganzen rechten Bewegungen und sowas alles, die es ja heute noch gibt. Also das hat zwar mir auch mit Missfallen immer registriert, ne? Das ist natürlich klar, ne? Dass er das in Zweifel gestellt hat, dass der Geist von Adolf Hitler ja immer noch hier ist, ne? In Deutschland. Ne? Und dann war das dann so, dann hat er dann für Angela Kette materialisiert. Das war eine Regenbogen-Bergkristall-Kette. Und die hatte einen buddhistischen Verschluss mit 21 Perlen, also eine Aumkaram-Kette. Und während des Darshans saßen auch immer einige Buddhisten in orangen Talar. Und zu dem einen hatte ich sowieso Kontakt, dem saß ich immer zusammen beim Bhajan singen. Dann habe ich dem das gezeigt und der hat das dann auch bestätigt. Da weiß man nicht mehr genau, was diese buddhistischen Zeichen, die da drauf waren, für die Bedeutung hatten. Aber das war dann wohl eine buddhistische Omkaram-Kette.
Aber das ist ja interessant, ne? Und hast du die Kette noch?
Nee, die ist
wieder weggenommen worden. Ich habe dann gesagt, wir sind immer dann mit einem Österreicher, Armin hieß der.
Der ist da jetzt auch noch. Wir haben jetzt 2019. Ja. Armin lebt da immer noch, ja.
Mit dem sind wir immer zur gleichen Zeit abgeflogen, wenn wir nach Deutschland zurückflogen. Um die Zeit zu überbrücken, sind wir ins Lila gegangen, ins Hotel Lila. Und beim Lila konnte man sich auch draußen am Swimmingpool aufhalten und konnte dann auch sich frisch machen, konnte duschen und sowas alles hier. Und davon haben wir den Gebrauch gemacht. Wir sind da auch manchmal noch essen gegangen und sowas. Da haben die manchmal so bayerische Woche gehabt mit Weißwurst und eins und anderen Kram. Alles in Blau-Weiß. Da. Ja, aber in dem Lila, ja.
Die hatten, sag mal. Die hatten, also für die Leute, die das Lila nicht kennen, das ist sowas wie das feinste Kempinski überhaupt, das tollste Hotel. Der Flughafen ist ja jetzt woanders, jetzt kommt man da nicht mehr vorbei. Und die hatten bayerische Wochen, ich werde verrückt.
Mit Weißbier und Weißwurst, das ist echt nur also was hier. Alles in Blau-Weiß da, ne? Übermäßig, dann pompös dekoriert. Also, im Lieder zum Duschen, dann ist beim Duschen diese Bergkristallkette in den Abfluss gefallen. Ne? Ja. Hat Swami ihr die wieder weggenommen.
Das ist so ungezogen, ne?
Das ist ungezogen, ne?
Ja.
Von wem? Von dir oder von Swami?
Von mir. Von dir. Natürlich.
Sie hätte da besser drauf aufpassen müssen.
Woran kannst du dich denn noch erinnern?
Also erstmal ist es so, dass ich da auch körperlichen Kontakt hatte. Swami hat mich im Arm genommen und wir haben uns gestreichelt.
Gab es dazu irgendeinen speziellen Anlass?
Das war also, ja, einfach so zu Beginn schon. Da hat Swami mich dann so in den Arm genommen und auf mich gezeigt und hat zu Angela gesagt, dass ich ein guter Mann bin und dass ich eine Gastritis hatte. Hätte er gar nicht wissen können. Ich habe einen Tag vorher habe ich mit Magenkrämpfen im Bett gelegen und konnte nicht zum Darshan kommen. Dies war nun am darauffolgenden Tag, wo wir das Interview kriegten. Also er hätte das normalerweise gar nicht wissen können. Naja, aber er weiß es natürlich alles. Er lenkt das ja auch alles. Und dann war das nachher noch so, ich saß immer zum Bacchan singen in der Nähe von der Auffahrt, wo er mit dem Auto immer lang fuhr. Da waren solche Messingpfähle mit so durchhängenden Kordeln und sowas da. Von da konnte man genau in den Mann hier reingucken. Da hatte man genau den Blick, wo er dann saß auf seinem Thron. Da konnte man sehen, wie er mitdirigierte oder sonst oder klatschte oder sonst irgendwas. Das war natürlich ein ganz beliebter Platz. Und da saß auch ein Homöopath, der bot sich dann gleich an, mir zu helfen. Den hat Swami mir natürlich schon gleich geschickt.
Der war nicht im Interview drin.
Nee,
der
war nicht im Interview drin. Der hat mich gefragt nach dem Interview. Und er hat sich interessiert, wie es im Interview gelaufen war. Naja, den hat Swami mir dann gleich geschickt und dann hat er dann Swami mich dann auch gleich behandelt oder behandeln lassen.
Sonst noch was im Interview? Also in diesem, du hattest ja mehrere, jetzt nee, in diesem.
Nur das eine. Wir hatten nur das eine, genau. Das hat auch ziemlich lange vorgehalten. Wir brauchten auch keine weiteren Interviews. Das fing schon an, also ich hatte in der ersten Reihe Platz gehabt und diesmal war das so, ich saß also auf der Innenseite von dem langen Gang, wo Swami immer dem roten Teppich herum musste. Und dann war das also so, weil ich nur ziemlich lange Beine habe und sich jeder immer dann in seine Richtung dreht, musste ich natürlich eine andere Sitzposition einnehmen. Und ich war dann immer noch mit meinen Beinen beschäftigt, um meine Beine zu sortieren. Und mit einmal war ein Kopf neben mir und das war Swami. Und fragte mich denn, where are you from? Während ich da mit meinen Beinen beschäftigt war. Naja, und dann hat er mich dann ja gerufen zum Interview. Und dann war es nachher auch so im Interviewraum nachher. Das war also so eine Innigkeit, so eine, also ich habe also Gefühle gehabt, die ich noch nicht mal bei meiner Mutter gehabt habe. Also ich habe also gefühlt, dass er die Liebe ist. Also nicht nur ein Wort ist oder sonst irgendwas oder eine Behauptung oder sonst irgendwas. Ich habe es richtig körperlich gespürt, dass er die Liebe ist. So ein Gefühl habe ich noch nicht mal bei meiner eigenen Mutter gehabt. Also es war also, und das war auch nicht so diese Distanz Meister und Schüler oder sonst irgendwas hier oder, sondern das war auch auf einer Ebene, auf der Herzensebene, auf der gleichen Ebene. Also ich habe mich gefühlt, dass ich mit ihm eins war. Also das war also ein ganz eigenartiges Gefühl, was ich bis jetzt noch nicht gekannt habe und von dem ich also jetzt auch mein ganzes weiteres Leben erzählen werde. Also ich weiß also, dass er wirklich die Liebe ist und dass es nicht nur eine Behauptung ist oder sonst irgendwas, was auch immer, sondern das habe ich am eigenen Leibe gespürt, dass er wirklich die Liebe ist oder so.
Wie kam das denn zu der Umarmung?
Das war auch irgendwie so, dass wir haben uns wahrscheinlich gegenseitig gesucht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwie war der Kontakt jemals da. Ne? Und so. Hat sich so irgendwie ergeben, ich weiß es nicht. Und ich habe mich ja auch nicht dagegen gewehrt oder so.
Warum auch?
Darf ich dich mal bitten, aufzustehen?
Ja, ich muss eben was holen.
Ja. Kleines Wunder. Muss ich.
Ein Wunder? Du holst jetzt ein Wunder? Ein Wunder, gut. Hast du eine Ahnung, was sie jetzt für ein Wunder holt?
Weiß ich nicht, genau. Ne.
Jetzt nicht die Kette wieder hervorholen.
Ne? Nein.
Ja. Nein. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen Musik, bis Angela mit dem Wunder wiederkommt.
Oh.
Du hast ja hier so schön vorgearbeitet, ja. Notizen gemacht. Dann wollen wir die doch mal abarbeiten.
Ja, also das fängt also mit meinem Konfirmationsspruch. Ich wollte mich eigentlich gar nicht konfirmieren lassen, weil ich also dann mich so richtig überzeugt fühlte. Da war das also so, dann habe ich dann mir die Bibel zur Hand genommen und habe mir dann ganz lange überlegt, welchen Konfirmationsspruch ich wählen sollte. Und da ist mir dann ein Spruch eingefallen, der heißt: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem Einigen, dass ich deinen Namen fürchte. Da war also das Wort Wahrheit schon drin. Satya ist Wahrheit. Und ich weiß auch, dass Sarvabha immer schon da gewesen ist, auch wenn ich ihn noch nicht gekannt hatte. Dass er also immer schon mich geführt und gelenkt und geschützt hat, auch in meinem ganzen vorherigen Leben schon. Und das war dann also damals schon so, dass sich durch solche Anführungszeichen Kleinigkeit zu erkennen gegeben hat, durch dieses Wort Wahrheit, das ich mir da rausgesucht hatte in meinem Konfirmationsspruch. Da war er schon da. Dass ich also immer schon, ohne dass ich das gemerkt habe, dass er immer schon für mich da gewesen ist und so, immer schon in seiner Führung gewesen bin. Also das Wort Wahrheit war für mich das Ausschlaggebende damals schon so. Ja.
Jetzt bist du wieder zurück. Was war jetzt mit dem Wunder?
Weißt du, wo das andere Bild ist?
An der Wand.
Wo?
Im großen Schlafzimmer.
Ja, das musst du mal bitte holen. Ja.
Okay, machen wir später. So, machen wir jetzt erstmal auf deinem Zettel, was du da noch auf deinem Zettel hast.
Ein anderes Erlebnis. Ich sagte ja vorhin schon, dass wir immer in der Frage, wenn wir nach Indien gefahren sind, dass wir eine Entscheidungshilfe haben wollten. Und da war das dann so, dass mein Vater von Nachbarn gepflegt wurde zum Pflegefall und fremde Leute haben ihn ja gepflegt, was mich dann auch ein bisschen beschämt hat. Und dann war es auch noch so, dass meine Schwiegermutter, Angelas Mutter, die wir für die Zeit des Indienaufenthalts in einem Pflegeheim untergebracht haben, also als Gast, dass die also an Alzheimer litt. Und wir waren hingeflogen nach Indien und wollten Swami fragen, ob er sich entscheidet, dass wir beide zu uns ins Haus nehmen und zwei Pflegebetten aufstellen und die beiden pflegen wollten. Das hatten wir uns fest vorgenommen, also fest überzeugt davon.
Wir haben uns richtig darauf gefreut schon. Ja, richtig gefreut. Wir hatten das so als Aufgabe gesehen, ja.
Ja, und dann war das so, dass Swami oder das Schicksal das dann anders wollte. Das war dann so, dass meine Schwiegermutter dermaßen toll fand in dem Pflegeheim, da hatte sie sich angefreundet mit einer anderen Bewohnerin und ihr wollte dann da freiwillig bleiben. Und
dann reißen wir die nicht auseinander, lassen wir das so. Ja.
Und mein Vater in Heide, der lag bei unserer Rückkunft schon im Koma. Und ist dann nachher auch gestorben. Ich habe mich dann noch trotz des Komas dann noch von ihm verabschiedet. Wir brauchten also dann nicht mehr diese Hilfe zu leisten, davor bewahrt, ne? Und so. Ja, aber wir hatten das uns.
Elisabeth hat heute Abend noch gesagt, es ist gut, dass es so gekommen ist. Seid froh, dass es so gekommen ist. Ne?
Naja, wir waren aber fest davon überzeugt, dass wir das also machen wollten, wenn wir zurückkommen. Wir waren ja vollkommen überrascht jetzt davon, dass es so gefügt hat nachher. Ne? Da hätten wir nie mit gerechnet. Ne? Wir waren also voll Überzeugung, wir müssten zwei Pflegebetten ins Haus stellen und die beiden bis ans Ende ihrer Tage zu Ende pflegen. Ne? Wir waren bereit dazu, vollkommen bereit dazu. Und deswegen sind wir davon auch gelöst worden. Ne? Wir hatten noch nie irgendwelche Zweifel daran oder so. Ne?
Jetzt wieder das eine Wunder, jetzt musst du mal eben das andere Wunder holen, oder wolltest du noch?
Gut, dann holt Hans-Jürgen jetzt das Wunder und wir machen noch mal eine kleine Musik. Nun ist Hans-Jürgen mit einem Foto wiedergekommen. Was hat es mit diesem Bild nun auf sich?
Also bei unseren Seminaren haben wir eine Frau kennengelernt, die ganz Schlimmes erlebt hat. Und die haben wir irgendwie unter unsere Fittiche genommen. Und die haben wir auch dann mit nach Indien genommen. Und dann haben wir ja das Interview gekriegt. Und dann sind wir zurückgekommen in die Wohnung. Und dann sagt sie zu mir, Angela, wieso hast du denn auf einmal Locken? Ich hatte früher solche Haare. Glatt wie du, dein Ding ist so glatt.
Wie Schnittlauch, ja.
Hatte ich Locken.
Als sie aus dem Interview rauskam.
Aus dem Interview zu her, sagt sie, wieso hast du, ich hatte das noch gar nicht gesehen, wieso hast du denn plötzlich Locken? Ich sage, ich habe Locken? Ja, sagt sie, guck mal in den Spiegel.
So eine Locken, wie du jetzt auch noch.
Ja.
Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, noch lockiger wie Swami, ne? So richtig, ja.
Wahnsinn. Komm, jetzt setzt du dich wieder her, nachdem du das Wunder jetzt geholt hast. Also das ist ja ein Ding.
Ja.
Ganz toll, ganz toll.
Natur.
So wie man sich das als jemand mit glatten Haaren immer wünscht, ne? Naturlocken. Hast du dir irgendwie Gedanken danach gemacht, wieso?
Nee, vielleicht wollte er mich sich ähnlich machen. Ich habe keine Ahnung.
Das ist ganz wunderbar, ja. Toll, ganz toll.
Ja.
Ich bin sprachlos. Seine Locken, ne? Oh Mann, du. Gut, weiter auf dem Zettel.
Und also es war auch so, dass Swami ja immer zuerst bei den Frauen durchging und dann bei den Studenten durchging und dann zu den Männern hinkam, auf einem langen roten Teppich, wie den ich heute kein Mensch mehr vorstellen kann. Dadurch, dass ich immer in der ersten Reihe sitze, bekomme ich natürlich auch immer von allen möglichen Leuten die Briefe in die Hand gedrückt, um die Swami zu übergeben und so. Ich meine, das ist Swami, weiß ja, was in dem Brief drinsteht. Er hat sie ja wahrscheinlich selbst unter seiner Leitung schreiben lassen. Dann war das also so, dass er manchmal diagonal auf mich zukam, weil ich dann manchmal eine ganze Handvoll Briefe hatte. Dann kam er diagonal auf mich zu und hat sich die Briefe genommen. Er hat dann für mich auch Vibhuti materialisiert und mich aufgefordert, das auch zu essen. Und man möchte das dann gerne immer dann auch mit nach Hause nehmen oder so. Und dann fallen da auch einige Krümel dann da vorbei und die anderen sammeln die dann alle auf vom Fußboden.
Hast du zwar mir denn auch mal einen Brief geschrieben?
Nee, habe ich ihn geschrieben, aber nicht abgegeben.
Leute vom Radio sind neugierig. Was hättest du ihm denn oder was hattest du ihm geschrieben?
Das hat sich nachher alles ergeben.
Okay.
Ne, die Fragen sind ja alle beantwortet worden nachher und so. Dann hatte ich dann Swami auch gesagt, Swami, please bless me. Und dann dreht er sich um und sagt, you are blessed. Ne, das war das schon so selbstverständlich oder so. Ne. Und nach dem Interview habe ich bewusst gewartet, bis alle raus sind und damit ich dann als Letzter dann noch die Möglichkeit hatte, seine Lotusfüße zu berühren und auch noch zu küssen. Das hat er auch zugelassen. Und dann, als ich unten dabei war, bei seinen Lotusfüßen, habe ich dann hochgeblickt zu ihm und mit gefalteten Händen gesagt, Swami, I love you so. Und er hat geantwortet, I love you too. Davon zähle ich jetzt mein ganzes Leben. Das ist also für mich das größte Erlebnis gewesen, was ich dann noch zum Abschluss da bekommen habe. Und da schwebe ich nach wie vor auf Wolke 7, also das muss ich ehrlich sagen. Also.
Und in dem Moment?
Also ich war ergriffen, ich habe auch geweint und das war so überwältigend, das Ganze. Und ich habe aber öfter auch geweint, wenn ich so ergriffen war von seiner Erscheinung, wenn er in die Halle kam. So hatte er auch dann schon so ein Leuchten um sich herum. Das war wahrscheinlich die Aura oder so. Ich habe gesehen, dass er so eine leuchtende Erscheinung war. Und das hat mich dann auch dermaßen überwältigt, dass ich dann auch immer gleich in Tränen ausgebrochen bin und so. Ich war also öfter dann gerührt von seinem Anblick auch und so. Und von seiner Ausstrahlung, ne, die er hatte und so. Und dann wollte ich noch etwas erwähnen. Ich habe auch jedes Mal nach dem täglichen Bhajan singen, wo er ja dann auch auf seinem Thron gesessen hat, im Mandir selbst, habe ich dann hinterher auch noch als einer der wenigen die Möglichkeit gehabt, auch nochmal in den Mandir zu kommen. Das war jetzt mal eine große Schlange. Man musste also sich ziemlich beeilen, wenn man dann noch dabei sein wollte. Ich habe das auch so verglichen mit einer Ladestation, also so, dass ich dann meine Akkus da aufgeladen habe. Das war also so ein krönender Abschluss für jeden Tag, bevor ich wieder in die Unterkunft kam. Also. Und dann noch ein anderes Erlebnis aus Whitefield. Da wurden früher also von den Besuchern große Schüsseln mit Bonbons mit reingebracht. Und Swami hat dann da händeweise dann die in die Menge geworfen. Und jeder versuchte gern einen Bonbon zu bekommen, den er berührt hatte. Und dann blieben aber ja noch so und so viele Bonbons übrig. Und die Bonbons mitgebracht hatten, wenn die rauskamen aus dem Darshan, die wurden ja umlagert. Und jeder wollte dann von diesem Teller noch einen Bonbon haben. Und dann war das dann so, dass da eine riesige Traube rund um einen Inder war, der so eine Schüssel in der Hand hielt. Inder sind so ein bisschen kleinwüchsiger als ich mit meinen 1,90 oder 1,91. Na, jedenfalls, ich langte mit meinen langen Armen dann noch über diese kleinwüchsigen dahin und möchte gerne auch noch einen Bonbon haben. Und dann kommen mir mit einmal dermaßen Zweifel, dass ich so viele Geschenke schon von ihm bekommen habe, dass ich dann diesen Indern jetzt auch noch die Bonbons in den wegnehmen will. Naja, jedenfalls drehe ich mich dann um und gehe zum Ausgang hin. Da kommt mir der unseren Aufenthalt im Ashram verlängert hat, kommt mir dieser große, enge Vertraute von Swami entgegen mit beiden Händen und hat in der Mitte von den Händen einen einzelnen Bonbon. Und den hat er mir gegeben mit den besten Wünschen von Swami, sagt er selber. Das kann sich kein Mensch vorstellen, also weil ich das losgelassen hatte.
Also du bist wirklich gebläst, ne?
Ich bin wirklich gebläst, also insofern, also ich kann das nicht anders sagen, also. Und das hat auch mein ganzes Leben verändert und so.
Das wäre die nächste Frage. Wie hat Swami dein Leben verändert?
Er ist permanent anwesend. Ich mache seit 1994 jeden Morgen eine Stunde Gottesdienst. So ein Fürbitte-Gottesdienst, den ich da abhalte, weil ich alle möglichen kranken Leute international namentlich dann mit in meine Fürbitte mit aufnehme. Auch für alle anderen Kranken und Geschädigten und sonst irgendwas, für die auch bete. Eine ganze Stunde ungefähr. Das ist also so, dass ich also dann 3 Stunden vorher mir den Wecker stelle, dass dieser Gottesdienst ist das Wichtigste vom ganzen Tag. Wichtiger als Frühstück und alles andere. Seit 94 jeden Morgen. Und es ist auch so, ich segne jeden Morgen unsere Mahlzeiten und auch jeden Tag unsere ganzen Mahlzeiten. Swami ist also ständig anwesend bei uns. Insofern, unser ganzes Leben hat sich verändert. Früher sind wir auch nochmal in andere Länder geflogen. Nach Amerika sind wir 2-mal geflogen oder sonst irgendwas. Und auch sonst irgendwas haben wir auch sonst irgendwelche Auslandsaufenthalte gehabt. Aber wenn wir das Swami erlebt haben und kennengelernt haben, sind wir nur noch nach Indien gefahren. Und ich gehe noch zur Sai-Gruppe in Kiel. Also er ist permanent anwesend bei uns. Es ist unser Lebensinhalt geworden.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da war Swami dabei, ohne Swami wäre das anders gelaufen?
Wenn wir mit dem Auto unterwegs gewesen sind, dass ich dann auch mich jedes Mal hinterher bedanke dafür, dass er uns behütet und beschützt hat. Ne? Das ist also für mich also nicht selbstverständlich, dass er uns beschützt. Also ich bedanke mich jedes Mal, was war mir, dass er uns beschützt. Ne?
Welche Lehre von Sai Baba ist denn für dich oder für euch die wichtigste von all seinen Lehren? Nun war ja in deinem Konfirmationsspruch das Wort Wahrheit drin. Ja. Ist es das oder?
Das ist eigentlich nur die Liebe.
Ja, die Liebe. Ja.
Ihr versucht, alle Menschen zu lieben?
Also ich denke jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt an andere Menschen, sondern an unsere Liebe. So in erster Linie. Nicht? Und ich denke, das andere ist eine Sache, die sich von selbst, ich bin nicht schlecht zu anderen Menschen. Also.
Und wir versuchen dann immer tolerant zu sein, die Menschen so zu lassen, wie sie sind. und so, dass wir uns dann notfalls dann distanzieren, weil wir vielleicht anderer Meinung sind oder andere Lebenserfüllung haben wollen.
Das Wichtigste ist, dass unsere Liebe immer noch da ist. Ja. Nach so vielen Jahren, wir lieben uns immer noch und ja. Wirklich lieben, wir lieben uns.
Ja. Und ich sehe das auch so, dass er also unsere Ehe gesegnet hat. I bless your marriage, hat er gesagt.
Da kommt die Bestätigung. Das in Swamis Interviewraum war doch in Whitefield eine Kuckucksuhr. Und da gab es dann auch die Geschichten, dass Swami was gesagt hat. Dann hat der Kuckuck gerufen. Und dann hat Swami gesagt, siehst du, ist die Bestätigung. Das war jetzt eben die Bestätigung.
Ja, genau.
Du hast ja nun ganz viel von Swami bekommen. Aber er hat ja dann auch Arbeit aufgehalst. Du warst, soweit ich das gehört habe, hier in Kiel Leiter der Satya Sai-Gruppe.
Das war auch so, dass ich dann also gleich das auf mehrere Schultern verteilt habe. Eine Aufgabe ist ja viel leichter zu bewältigen, wenn man sie verteilt. Ne? Insofern, wir haben es also wirklich als Team gemacht, das Ganze. Und wir hatten dann auch einige Härtefälle, wo eine mehrere Lebertransplantationen gehabt und sowas alles hier, wo wir dann also auch wirklich gefordert worden sind und dann also auch mit der Betreuung und sowas alles. Das muss ich ehrlich sagen, das hat also sehr gut geklappt, mit der Gemeinschaft gemacht haben und so. Bin also dann auch noch 3 Jahre lang Altenpfleger gewesen, mit Schichtdienst, mit allem drum und dran. Und dann kann man nicht mehr so viel Freizeit, dass man das alles dann noch nach Feierabend dann auch noch irgendwie so noch regelt.
Ja, angestrengt, ne? Ja. Das war auch heftig, ja, anstrengend, ja klar.
Körperliche und psychische Anstrengung, der Altenpflegeberuf. Also ich ziehe also den Hut vor allen Altenpflegerinnen und Altenpfleger, das ist also wirklich ein Knochenberuf. Und nicht nur körperlich die Belastung, sondern auch die seelische Belastung. Das war auch zusätzliche Hilfe, es war mir noch ein bisschen mehr den Rücken gestärkt hat, dass ich das also noch eher verkraften konnte und so. Ne? Das ist also so, weil einem da die Patienten wie Kinder ans Herz wachsen.
Jetzt bist du pensioniert, seid ihr pensioniert? Und wann steht der nächste Indienflug an?
Ich weiß noch nicht genau. Also es ist so, also ich habe Swami noch so in Erinnerung, wie ich ihn also zu seinen Lebzeiten erlebt habe. Und wir waren auch wirklich verwöhnt während der Zeit. Wir sind schon so schrittweise von seinem Körper entfernt worden, indem der rote Teppich weggeräumt wurde und dass er dann nur noch im Rollstuhl befördert wurde. Und später im Auto haben wir ihn nur noch durch die Autoscheiben gesehen, dass er nicht mehr so präsent war, wie wir ihn erlebt haben.
Vermisst du ihn manchmal?
Ja, ich vermisse ihn sehr, ja.
Ja, ich vermisse ihn auch. Aber das nützt ja nichts.
Weil wir ihn ja nur wirklich körperlich auch erlebt haben. Und insofern, ich möchte ihn gerne so in Erinnerung behalten, wie ich ihn erlebt habe. Und so ist er auch in mir noch in Erinnerung. Jeden Tag. Ich spreche jedes Mal mit ihm. Er ist immer da und ich frage ihn immer um Rat, wie ich was machen soll oder so. Und ich kriege jedes Mal eine Antwort auch. Er ist und bleibt präsent, immer da.
Ja, aber wir haben ja zu ihm gefunden, das ist ja die Hauptsache.
Ich danke euch für dieses wunderbare Gespräch. Danke.
Gerne.
Ich danke auch. Ja. War auch schön, dass wir das mal erzählen durften.
Aber hat ja auch gesagt, die Geschichten sollen erzählt werden.
Ja, wir nagen immer noch von der Erinnerung. Ne? Das erfüllt uns immer noch aus. Ne?
Ja, super, danke.
Gut. Thank you.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Wir waren bei Angela Schippmann und Hans-Jürgen Sörensen-Petersen zu Besuch. Vielleicht hat sie dieses Gespräch genauso berührt wie mich. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger. Danke, dass Sie heute wieder dabei waren.